Herzlich willkommen hier auf dem blauen Sofa und im ZDF-Doku-Kanal. Neben mir begrüße ich Ingrid Noll. Herzlich willkommen.
Danke. Danke.
Ingrid Noll muss man wahrscheinlich kaum vorstellen, denn sie ist die meistgelesene deutschsprachige Krimi-Autorin, die wir haben. Dabei haben Sie mit 55 Jahren circa Ihr Debüt erst geschrieben. Warum waren Sie so spät mit dem Schreiben dran?
Ganz einfach, ich hatte vorher keine Zeit. 3 Kinder, dann habe ich 20 Jahre in der Praxis meines Mannes mitgearbeitet und auch sonst gab es viele Pflichten. Dann hatte ich erstmals ein eigenes Zimmer, denn eine Mutter von 3 Kindern hat ja in der Regel kein eigenes Zimmer. Aber als die nun weg waren, dann klappte das und ich fing sofort an zu schreiben.
Das ist aber nicht das Schreiben erst quasi, nachdem die Kinder aus dem Haus gegangen sind, über Sie gekommen, sondern Sie haben schon als Kind geschrieben. Sie sind 1931 in Shanghai geboren.
35,
entschuldigen Sie. Und, und haben dort schon als Kind auch heimlich, aber gerne geschrieben.
Ja, das wird immer kolportiert, aber ich meine, das machen viele kleine Mädchen. Auch meine Enkelin macht das jetzt, dass man ein Heft anlegt und eine Geschichte reinschreibt und noch ein bisschen was dazu malt und Blümchen als Muster macht. So ähnlich war es bei mir. Bestimmt war ich kein Wunderkind.
Und dann kam 1991, Der Hahn ist tot. Das ja. war Ihr Debütroman. Es war gleich, sind Sie in Ihrem Genre geblieben. Sie haben einen Krimi geschrieben, einen Kriminalroman.
So ist es.
Und viele Ihrer Kriminalromane wurden preisgekrönt, zum Beispiel Die Häupter meiner Lieben. Viele Ihrer Romane sind mittlerweile auch schon verfilmt mit sehr bekannten Fernseh- und Filmschauspielern. Und sind Sie eigentlich sehr erstaunt über diesen Erfolg, der sich ja in wenigen Jahren dann plötzlich über Sie ausgebreitet hat quasi?
Ich wundere mich immer noch sehr. Ich komme aus dem Staunen gar nicht raus.
Und sind auch nach wie vor in Weinsheim hier um die Ecke quasi auch leben geblieben. Also Ihr Leben hat sich nicht äußerlich besonders verändert, oder?
Ein bisschen schon. Also ich reise natürlich mehr herum. Früher würde ich jetzt nicht hier sitzen, wenn ich kein Buch geschrieben hätte. Das ist schon ein Unterschied.
Sie haben jetzt hier auf der Messe, ist das Ihr 8. Kriminalroman? Sie haben auch ein Kinderbuch geschrieben und Erzählungen. Ist das jetzt Ihr 8.
Ihr neunter
Kriminalroman? Ja. Sie haben mitgebracht Kuckuckskind, erschienen bei Diogenes, wo auch alle Ihre Romane erschienen sind bisher. Und Kuckuckskind ist wieder einmal eine Geschichte, von der man sagen kann, es ist eine Kombination aus einem psychologischen Familien-, Frauendrama und Krimi.
Es ist weniger ein Krimi als meine anderen Bücher, denn es gibt eigentlich keinen echten Mord. Es gibt zwar 2 Tote, aber mehr aus Versehen.
Und bis wir zu diesen beiden Toten kommen, mehr aus Versehen, erzählen wir vielleicht einmal etwas über die Geschichte des Buches. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Frau, wie so oft in ihren Geschichten. Mhm. Diesmal ist es Anja.
Anja ist Ende 30. Also ich schreibe immer gern in der Ich-Form. Man sieht sofort, dass ich es nicht sein kann. Bei meinem hohen Alter Ende 30 mit Kinderwunsch. Und das ist eigentlich auch der Knackpunkt. Gleich am Anfang erwischt sie ihren Mann in Frakanti mit einer, wie sie sagt, Schlampe auf dem Sofa. Und dann nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Es kommt zu verschiedenen Katastrophen, die ich aber jetzt nicht alle aufführen möchte, denn es wird im Laufe des Romans immer turbulenter.
Genau, der Spannungsbogen wird sehr, sehr, sehr gut gehalten und der geht über ein paar Wendungen. Also die erste Wendung haben Sie gerade schon angedeutet. Da Anja gerne singt, geht sie normalerweise auf eine Chorprobe und einmal, wie das so im Leben spielt, fällt diese Chorprobe am Montag raus und schon
dumm gelaufen.
Dumm gelaufen. Ja. Sie zeigt bei dieser Entdeckung in Flagranti die beiden, also ihr Gatte und seine Geliebte auf dem Sofa, werden von ihr mit heißem Tee überschüttet. Zeigt das eine leichte kriminelle Energie bei Anja oder ist es auch ein Versehen?
Es ist durchaus kein Versehen, sondern volle Absicht. Sie verzieht sich erstmal in die Küche, nachdem sie das gesehen hat, und überlegt, was macht man denn in einem solchen Fall, wenn man den eigenen Mann da auf dem Sofa sieht. Der wiederum hat ja nicht gemerkt, dass sie kam. Haut man einfach ab und schweigt. Aber da sie sich gerade Tee kochte, lag eigentlich die Rache auf der Hand. Der Tee kochte, sie selber brauchte ein bisschen länger, um zum Kochen zu kommen. Und der Tee wurde dann reingebracht und wie aus Versehen über die beiden Sünder gekippt.
Gott sei Dank hat sie keine Strafanzeige gekriegt. Sie ist quasi nicht mit Verbrennungen, aber einem blauen Auge davon gekommen. Aber was hat sie jetzt damit bezweckt? Ihr Leben liegt in Scherben. Gott sei Dank hat sie einen Beruf.
Sie hat einen Beruf, sie ist Lehrerin, das spielt auch eine wichtige Rolle. Sie hat natürlich nicht so viel davon, denn erstmal wird sie schwer depressiv und muss mit dieser Situation umgehen. Sie trennt sich von ihrem Mann, sie lebt in Zukunft allein in einem Rattenloch, wie sie selber sagt.
Und sie hat eine ganz moderne Krankheit.
Sie ist süchtig. Und zwar weder Alkohol noch Drogen, sondern Sudokus, die sie macht, bis ihr nachts die Augen zufallen. Und ich nehme schon an, dass das auch eine Form ist, mit einer Depression umzugehen.
Und auf jeden Fall merkt man, wenn man diese Frau anschaut, dass sie da sehr authentisch jemanden beschreiben wollen, dass sie sich ihre Figuren aus der Realität suchen. Denn ich glaube, dass es mittlerweile viele Frauen gibt, die in einer ähnlichen Situation sich wiedererkennen, wenn sie ihre Leserin sind?
Ja, es ist in etwa auch die Generation meiner Kinder, die zwar eine Spur älter sind, die sind alle etwas über 40. Aber ich kenne natürlich diese Generation ganz gut, auch die Freunde und Freundinnen unserer Kinder. Ich verfolge, wie das so weitergeht, dass die Frauen immer später sich dazu entschließen, Kinder zu bekommen. Oft klappt es nicht mehr, dass die Ehen sehr viel häufiger auseinandergehen. Oder erst gar nicht, dass man erst gar nicht heiratet, sondern so zusammenbleibt. Und dann ist es auch leichter, sich wieder zu trennen. Also es ist viel im Umbruch. Ich will nicht sagen, dass alles schlechter ist. Manches ist sicher auch besser. Frauen sind selbstbewusster geworden und lassen sich nicht mehr so viel gefallen.
Aber anscheinend ist doch ein sehr zentrales Thema für viele Frauen. Bekomme ich ein Kind oder entscheide ich mich voll für meinen Beruf? Denn das sehen wir an der Freundin von Anja, die heißt Birgit, die ist auch Lehrerin. Und die scheint ja keinen unerfüllten Kinderwunsch zu haben, sondern die scheint ja ganz bewusst mit ihrem Mann gerne zu verreisen und auch ohne Kind glücklich zu sein.
Ja, so sieht es erstmal aus von außen. In Wirklichkeit ist alles ein bisschen anders, das ist aber sehr kompliziert. Schließlich ist aber Birgit trotzdem schwanger. Und Anja, eben unsere Erzählerin, kann das kaum ertragen, vor allem, weil sie irgendwann den Verdacht hat, ihr eigener Mann, der zwar inzwischen von ihr geschieden ist, könnte der Erzeuger dieses Kindes sein.
Ja, diese Schwangerschaft ihrer Freundin oder sehr guten Kollegin, die bringt Anja zur Raserei. Und die löst im Grunde genommen erst das eigentliche Drama aus, beziehungsweise also ein absolutes emotionales Chaos. Denn sie bringt den Mann von Birgit, Steffen, auf die Spur, ein Liebhaber sei der Vater des Kindes. Und nun kommt ein ganz wichtiges Thema noch in ihrem Roman vor, nämlich der Vaterschaftstest.
Ja, die Genteste. Und dafür habe ich fleißig recherchiert im Internet. Vaterschaftsteste werden angeboten wie Sand am Meer. Einer billiger als der andere und ich denke, so mancher kommt erst auf die Idee, wenn er darüber liest, ja, so einfach ist das, ich könnte es doch mal überprüfen, ob das wirklich mein Kind ist, es sieht mir ja nicht so furchtbar ähnlich und so weiter und so weiter und war da nicht mal was und ich denke, das ist überhaupt ein großes Problem. Es gab natürlich auch schon immer Kuckuckskinder, wobei ich denke, wenn eine Beziehung aufgebaut wird zwischen Vater und Kind, dann muss es nicht unbedingt das leibliche Kind sein. Es gibt adoptierte Kinder, es gibt Pflegekinder, Waisenkinder, die man genauso ins Herz schließen kann. Plötzlich auf einmal wird die Stimme des Blutes so in den Vordergrund gehoben und das ist nicht unbedingt eine gute Idee.
Ja, ich glaube auch, dass man einfach darin eher eine Chance sehen kann, in der heutigen Patchwork-Familie sozusagen, dass viele verschiedene Familien sich in unterschiedlichen Konstellationen zusammentun,
ja,
und nicht immer unbedingt der Vater das Kind großzieht. Der Vaterschaftstest kommt ja erst dann ins Spiel meistens, wenn ein Vertrauensbruch vorliegt.
Ja, natürlich. Und ich finde, dass die Juristen das auch richtig sehen, dass das Kindeswohl im Vordergrund steht und alles andere nicht. Denn das arme kleine Kuckuckskind kann ja am wenigsten was dafür. Und es wird jetzt auch oft Geld und Gefühl durcheinander gemischt. Ein Vater, der sein vermeintliches Kind vielleicht lange geliebt hat und eine gute Beziehung hatte, plötzlich ist es nicht mehr seins. Er hat lange dafür gezahlt. Jetzt will er auf einmal nicht mehr zahlen. Was soll das Kind davon denken? Ne? Das ist furchtbar.
Ja, vor allen Dingen, denke ich mal, werden da viele Vertrauensstrukturen auch zerstört, ja, die sich mittlerweile zwischen Vater und Sohn entwickelt haben. Und in unserem Fall sehen wir ja auch, die meisten Menschen freuen sich prinzipiell, vor allen Dingen in unserer Anja, wenn sie überhaupt ein Kind in ihr Nest kommt, und sorgen sich erstmal darum, und zwar sofort die ganze Kleinfamilie. Denn Anjas Leben hat sich ja auch sehr verändert, nachdem, ja, das Kuckuckskind zu ihr kommt. Anja hat ja, im Gegensatz zu Birgit und ihrem Steffen, wo das Vertrauen mittlerweile in der Beziehung absolut geschwunden ist, Anja hat ja Glück gehabt.
Anja bekommt plötzlich ein Kuckuckskind ins Haus, was ganz bestimmt nicht ihres ist. Und sie weiß definitiv, es ist das Kind ihrer Kollegin. Aber wer der Vater ist, weiß sie auch nicht. Und das kommt erst ganz am Schluss ans Tageslicht. Das ist eine große Überraschung, die wir jetzt nicht verraten
werden. Die beraten wir auf keinen Fall. Nur sehen wir, dass Anja auf jeden Fall im Grunde genommen unheimlich gut wegkommt. Also Anja haben wir kennengelernt in einer zerbrochenen Beziehung. Dann hat sie in einem Rattenloch gelebt. Jetzt treffen wir nämlich Anja wieder. Und sie lebt in einem wunderschönen Haus und hat einen Partner.
Ja,
einen
sehr netten.
Also sie sind ja sehr gnädig eigentlich mit unserer.
Ich bin recht gnädig. Sie hat ja auch das, was sie alles angerichtet hat, nicht so gewollt und geplant. Es ist passiert und sie hat durchaus Schuld auf sich geladen, indem sie die Klappe zu sehr aufgerissen hat und gehetzt hat. Aber ich denke, jeder von uns hat das schon mal gemacht, dass man Dinge gesagt hat, die einem hinterher leid tun, vielleicht ein Geheimnis verraten hat oder über einen anderen was Negatives gesprochen hat. Bei Anja war es nun extrem und es hatte katastrophale Folgen. Trotzdem hat sie das in diesem Sinn nicht haben wollen. Aber ich denke, eine gewisse Strafe bleibt, denn sie wird wohl zeitlebens ein schlechtes Gewissen haben.
Das wollte ich gerade sagen, hoffe ich ja fast. Ja.
Ja.
Weil man muss sagen, es kommt zu dem Vaterschaftstest von Steffen. Kommt noch ein weiterer Vaterschaftstest hinzu. Und erst der dritte wird es klären. Und zu allem Überfluss haben wir auch noch einen Schwangerschaftstest. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt ein bisschen viel des Guten für unsere Anja. Und muss sagen, es ging mir fast ein bisschen zu positiv dann für sie aus.
Ja, wie man es möchte. Ich wollte aber schon, dass es ein bisschen mehr Kinder gibt.
Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Motiv, das mir gar nicht eingefallen ist. Aber das war auch eine ganz wirkliche Initiative oder ein Motiv, was Sie gerne aufnehmen wollten in Ihren Kriminalroman?
Ja, ich wollte auch ein bisschen Mut dazu machen. Denn ich weiß schon, dass die jungen Frauen heutzutage chronisch überfordert sind. Und viele resignieren und deswegen sagen, ich schaffe nicht alles, ich lasse eins davon lieber sausen. Und das ist dann eben das Kinderkriegen. Ich denke aber, Überforderung ist immer noch ein bisschen besser als totale Resignation.
Ja, aber Sie haben ja selber gesehen, zuerst haben Sie Ihre Kinder großgezogen,
ja,
und erst dann konnten Sie quasi Ihren Beruf ausüben. Das ist ja nun auch eigentlich nach wie vor ungerecht, für Frauen sich zu entscheiden zwischen entweder oder.
Es war in meiner Generation natürlich auch noch anders als in der heutigen. In meiner Klasse, wir waren etwas über 20, haben die meisten meiner Klassenkameradinnen, das Wort ist eigentlich blöde, haben mehrere Kinder bekommen und keinen Beruf mehr ausgeübt. Ein paar haben richtige Karriere gemacht und haben dafür auf eine Familie verzichtet. Das ist sehr, sehr schade, aber damals lief es meistens so.
Und Sie haben das Gefühl, es hat sich in unserer Gesellschaft doch schon,
ja,
einiges getan.
Es hat sich verbessert, ganz klar. Es sind andere Möglichkeiten da. Man wird immer mehr auch die kleinen Kinder schon in eine Krippe geben können.
Und es ist natürlich auch nach wie vor ein gewisser gesellschaftlicher Druck auf Frauen, Kinder zu haben. Denn das sehen wir zum Beispiel an Anjas Mama. Die ist da sehr, sehr dominant und wünscht sich natürlich die berühmten Enkel. Und ja, das setzt ja natürlich jüngere Frauen auch unter Druck. Und ja, man weiß nicht immer, können die sich eigentlich frei entscheiden zwischen Beruf, der ihnen sehr viel Spaß macht. Vielleicht wollen ja manche gar keine Kinder.
Das ist völlig legal, dass eine ganze Reihe keine Kinder möchten oder dass sie auch sehen, dass das nicht nur positive Seiten hat. Völlig in Ordnung. Aber ich glaube, irgendein Instinkt ist doch in vielen Menschen da, Männer wie Frauen, dass man sich irgendwie fortpflanzt.
Und das ist auf jeden Fall eines der positiven Geschichten in Ihrem Kuckuckskind. Ja? Und wir lernen natürlich Frauen alleine, gibt noch keine Kinder, viele Männer in Ihrem Roman kennen. Und was mir aufgefallen ist, dass Sie Männern, Ihre Männer alle sehr, sehr sympathisch zeichnen.
In diesem Buch sind sie relativ sympathisch, aber in anderen habe ich auch Kotzbrocken dabei, die ich dann genüsslich umgebracht habe.
Ja, hier sind sie ja auch gleich geblieben so ein bisschen. Also es ist sterben, stirbt ja nicht nur ein Mann, sondern es stirbt leider ja auch eine Frau. Aber sie werden ja nicht direkt wie in anderen Romanen mit Hilfsmitteln zum Tode gebracht.
Ja, ja, ich sagte schon, mehr oder weniger war es nicht so geplant und beabsichtigt. Es ist aber passiert. Und ganz ohne Leiche kann ich nicht.
Ganz ohne Leiche können Sie nicht, aber Sie haben sich schon ein bisschen wieder jetzt verändert. Also Ihre Frauen sind ein bisschen jünger geworden und es wird nicht gemordet. Es kommt zwar, der Tod spielt eine Rolle, aber es wird nicht gemordet. In welche Richtung möchten Sie mehr jetzt in die psychologische Familiengeschichte sich entwickeln, wenn Sie weiterschreiben, von dem ich natürlich ganz klar ausgehe?
Die psychologische Schiene war immer die wichtigste, auch bei anderen. Und ich möchte natürlich nicht immer das identische Buch schreiben. Es sollen verschiedene Altersgruppen vorkommen, mal jung, mal alt, mal mittel und auch sehr unterschiedliche Menschen. Ob ich nun wieder hemmungslos morde oder etwas dezenter, das weiß ich jetzt auch noch nicht.
Das heißt, Ihren nächsten Mord haben Sie noch nicht so ganz klar?
Nein, ich habe zwar sowas im Hinterkopf, aber es arbeitet noch.
Wie arbeiten Sie denn eigentlich jetzt? Also Sie haben ja jetzt alle Zeit der Welt, denke ich mir so.
Alle Zeit der Welt hat man nicht, denn ich habe 3 kleine Enkelkinder, die auch gerne bei uns sind. Ich bin auch nicht mehr so jung, alles geht etwas lahmer. Sie haben ja schon mitgerechnet, 1935 geboren, ich wurde kürzlich 73. Ich kann mir ein bisschen Zeit lassen, ich muss mich nicht hetzen. Und wenn Sie sagen, alle Zeit der Welt, dann kann ich jetzt auch mal kürzer treten.
Und schreiben Sie denn mit dem Computer? Haben Sie sich auch noch so richtig auf den Computer eingelassen?
Schon ganz lange, selbstverständlich. Und das ist natürlich klar, wenn man erwachsene Kinder hat, die sagen, Mutter, das geht doch nicht. Wie kannst du nur auf einer alten Schreibmaschine da rumhämmern? Also ich habe seit 12 Jahren ungefähr einen Computer. Dafür haben die schon gesorgt.
Und haben Sie denn auch schon hin und wieder mal sich mit so Doku die Zeit vertrieben? Oder wie haben Sie da andere Menschen in Ihrer Umgebung beobachtet, die diesem Laster aufrühren?
Erstens habe ich es ausprobiert, denn man muss ja wissen, worüber man schreibt. Und ich habe auch festgestellt, es hat ein gewisses Suchtpotenzial. Und dann sehe ich auch immer wieder in der Bahn, ich reise relativ viel in der Bahn, wie sie Leute hingegeben an ihrem Sudoku sitzen.
Und Sie empfinden ja, dass das eine vielleicht eher sogar therapeutische Wirkung hat.
Es beruhigt wahrscheinlich und lenkt ab von Problemen.
Und ich kann Ihnen auf jeden Fall empfehlen, den neuesten Kriminalroman zu lesen von Ingrid Noll, Kuckuckskind. Wie alle ihre Romane erschienen bei Diogenes. Er ist nicht nur spannend und hält die Spannung bis zum bitteren Ende mit einem auch Happy End, sondern er ist auch sehr witzig geschrieben. Das konnten wir jetzt vielleicht gar nicht, hätten Sie uns etwas vorlesen müssen. Ja. Das konnten wir Ihnen vielleicht jetzt nicht so vermitteln, aber genau das macht auch den besonderen Charme aus. Liebe Frau Noll, es hat mich sehr gefreut, dass Sie bei uns auf dem blauen Sofa waren. Vielen Dank.
Danke.